Guten Abend. Ein Haus der Narren sei das Parlament, titelt heute eine britische Tageszeitung, und sie ist nicht allein. Das halbe Land schüttelt den Kopf über ein vermeintliches Affentheater, was sich gestern hier im britischen Unterhaus ereignete und was der berühmte Künstler Banksy, wenn man so will, schon vor Jahren vorausgemalt hat. Die Entscheidung über den Brexit-Deal wurde wieder vertagt, und so musste der König der Affen widerwillig in Brüssel um eine Verschiebung des Austrittsdatums bitten. Und bevor wir fragen, ob dies der Europäischen Union nicht langsam tierisch auf die Nerven geht, Juli kurz über den Tag nach einer Abstimmung und möglicherweise vor einer Abstimmung, denn morgen geht's da weiter.
Das Wirrwarr nach dem geplatzten Super-Samstag heute Morgen in den britischen Fernsehtalkshows wird es detailliert seziert. Politiker nutzen es, um ihre Agenda zu platzieren, und so tönt Außenminister Dominic Raab. Worüber hier kaum jemand gesprochen hat, ist, dass Johnson gegen alle Zweifel einen Deal geschlossen hat. Und jetzt haben wir sogar genügend Unterstützung im Parlament, um ihn durchzubringen. Und das müssen wir jetzt tun. Geht es nach der Regierung, soll das Parlament schon morgen über den Austrittsvertrag abstimmen. Noch ist unklar, ob der Parlamentspräsident dem Vorhaben stattgibt. Boris Johnson drückt aufs Tempo, denn er will noch irgendwie sein Versprechen halten, am 31.10. auszutreten. Dafür müsste er bis dahin den Deal und die dazugehörige Gesetzgebung durchs Parlament gebracht haben. Sonst könnte es zu einer Verlängerung der Brexit-Frist kommen. Die hatte der Premier zähneknirschend in Brüssel beantragt. Unterschreiben wollte er den Brief nicht. Stattdessen schickte er noch einen zweiten hinterher, in dem er klarmachte, dass er selbst nichts von dieser Verlängerung hält. Die Opposition ist entsetzt. Das ist doch total kindisch. Das Gesetz ist völlig klar. Er hätte einfach nur einen unterschriebenen Brief schicken sollen. Ob der Premier mit seinem Verhalten den Auftrag des Parlaments torpediert hat, damit könnte sich schon morgen das oberste Gericht in Schottland beschäftigen. Es dürfte die nächste große juristische Schlacht im Königreich werden. Das Brexit-Drama, es geht einfach immer weiter.
Und wurde heute natürlich auch in Brüssel diskutiert. Michael Grütz. Boris Johnson scheint irgendwie darauf zu hoffen, dass die EU erst einmal gar nicht reagiert, damit er den Druck erhöhen kann, zu Hause auf die Abgeordneten seinem Deal zuzustimmen. Wird man in Brüssel Johnson diesen Gefallen tun?
Nun, die EU-Botschafter haben sich heute Morgen um 9.30 Uhr hier in Brüssel mit dem Brexit-Chefverhandler Michel Barnier getroffen. Und laut Diplomaten war das Treffen bereits nach 15 Minuten beendet. Den Antrag des britischen Premierministers für diese verlängerte Austrittsfrist, die habe man dabei zur Kenntnis genommen, hieß es. Und das war es dann dazu. Die Anzahl der Briefe, ob unterschrieben oder nicht, spielte keine Rolle. Eine schnelle Zustimmung aber für eine Verlängerung ist erst einmal nicht zu erwarten. Und zwar nicht mit dem Hintergrund, Johnson einen Gefallen zu tun oder nicht. Man will einfach abwarten. Und zwar, was in London passiert. Und da kann es ja theoretisch sein, dass das Abkommen doch noch durchkommt oder dass das Parlament doch noch für ein Referendum ein neues stimmt oder Neuwahlen. Alles das will man erst mal beobachten. Und zudem kommt es der EU darauf an, sich nach außen möglichst gelassen und professionell darzustellen und nicht sich vom Chaos in Großbritannien anstecken lassen zu wollen. Deshalb hat man selbst erstmal den formalen Ratifizierungsprozess des Brexit-Deals angestoßen, um hier auf Seiten der EU möglichst keine Verzögerung zu riskieren. Und ansonsten ist das Programm für heute Abend und morgen zahlreiche Telefonate zu führen zwischen Ratspräsident Tusk und den Staats- und Regierungschefs, die Haltungen koordinieren, abstimmen. Und auch dafür gilt, alle schauen auf die nächsten Tage, vor allem nach London.
Mit uns zusammen. Danke, Michael Grütz, für die Einschätzung. Nach Südamerika, denn es ist längst überfällig, häufiger auf diesen Kontinent zu schauen, auf dem es an so vielen Ecken brennt. Straßenschlachten gerade in diesen Tagen in Chile. Unruhen auch in Ecuador. Argentinien steckt erneut in einer schweren Wirtschaftskrise. Der Machtkampf im längst bitterarmen Venezuela schwelt weiter. Und heute will sich in Bolivien ein Mann zum vierten Mal wählen lassen, der dies laut Verfassung gar nicht dürfte und der sein Land, so sagen seine Gegner, nicht selten wie sein eigen Hab und Gut behandelt. Auf Kosten eines Volkes, das trotz aller wirtschaftlichen Fortschritte immer noch das ärmste Volk Südamerikas ist. Aus Bolivien berichtet Matthias Ebert.
Marcelo Sarmiento muss mittlerweile selbst anpacken, in seiner kleinen Fabrik für Reinigungsmittel. Bis vor kurzem hatte er noch 10 Mitarbeiter, doch die musste er entlassen. Ein Gesetz verpflichtete uns, mit einem Mal höhere Gehälter zu zahlen und ein doppeltes Weihnachtsgeld. Das war wie ein Schlag. Marcellos Familienbetrieb ist einer von vielen, der ums Überleben kämpft. Seit kurzem nehmen er und seine Frau zusätzliche Jobs an, um das Schulgeld der Kinder zahlen zu können. Ich verkaufe nebenbei Torten und mexikanisches Essen. Und Marcelo arbeitet auch als Fotograf, damit wir über die Runden kommen. Marcelo und seine Frau werden deshalb nicht für ihn stimmen. Evo Morales, seit 13 Jahren Präsident Boliviens. Anfangs brachte der Linkspolitiker soziale Reformen auf den Weg und gab den Indigenen Boliviens mehr Mitbestimmung. Am Regierungssitz in La Paz ist ein modernes, klimafreundliches Seilbahnnetz entstanden. Die Gasindustrie hatte Morales verstaatlicht. Dank der Gasexporte wächst die Wirtschaft kontinuierlich. Doch jetzt strebt Morales seine vierte Amtszeit an, obwohl das gegen die Verfassung verstößt. Und er erntete Kritik, als der Amazonas brannte. Denn Morales hatte zuvor Brandrodungen per Dekret erlaubt. Gegen Morales vierte Amtszeit demonstrieren im Wahlkampf viele Oppositionelle. Ende August tauchten dabei plötzlich Morales Anhänger auf und gingen ziemlich rücksichtslos gegen die Opposition vor. Auch wegen Szenen wie dieser befürchten viele, dass Morales zunehmend autoritär regieren könnte. Für Marcelo und Karin steht eines fest. Wenn sich die wirtschaftliche Lage für sie nicht bald bessert, wollen sie ihrer Heimat Bolivien den Rücken kehren.
Es ist der südamerikanische Regenwald und die Geschichte der dort lebenden Menschen, die den Fotografen Sebastião Salgado zeitlebens bewegen und ihm sogar das eigene Leben gerettet haben. Das Elend und der Krieg, den er auf seinen vielen Reisen mit durchleiden musste, hatten ihm so viel Kraft geraubt, dass er die Kamera aus der Hand legen und nicht mehr weiterleben wollte. Nur eine Idee seiner Frau, nämlich die, in seinem Heimatland Brasilien über 2 Millionen Bäume anzupflanzen, also der Natur neues Leben zu schenken, gab auch ihm neuen Lebensmut. Die Erde hat mich gerettet, sagt Salgado selbst, der heute sichtlich berührt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Alex Jakubowski.
Immer auf der Suche nach dem richtigen Augenblick. Schon früh ist der Brasilianer Sebastião Salgado mit seiner Kamera bei den Menschen. Er sucht die Nähe zu den Porträtierten. Manchmal verbringt er Monate bei ihnen, um sie kennenzulernen. Er zeigt Menschen, die in ihrer natürlichen Umwelt verwurzelt sind, genauso wie diejenigen, die durch Klimakatastrophen vertrieben oder in Kriegen ermordet wurden. Wie 35.000 Hutu im kongolesischen Dschungel.
The photographs I took were harder to look at.
Der Anblick der Fotos, die ich gemacht habe, ist nur schwer zu ertragen. Und es hat tiefe Narben in meinem Gedächtnis hinterlassen. Es sind diese Flüchtlinge, die Toten, aber auch die Überlebenden, die niemals vergessen werden, was sie erlebt haben. Mit ihnen möchte ich diesen Preis heute teilen. Das Engagement Salgados betont in seiner Laudatio Regisseur Wim Wenders, der über den Fotografen einen Dokumentarfilm gedreht hat.
Das Fotografieren des Sebastião Salgado ist nie nur schauen, sondern immer auch teilen und mitteilen. Hat das Zuhören, Mitgehen, Zeugnis geben, sich einlassen, immer als seinen Impetus enthalten.
Ein anderes großes Thema bei Salgado ist die Natur. Seine Fotos aus entlegenen Gegenden, oft unwirtlichen Regionen, sind eine Liebeserklärung an den Planeten. Die Zukunft der Menschheit liegt in unseren eigenen Händen. Um eine andere Zukunft zu errichten, müssen wir die Gegenwart verstehen. Meine Fotos zeigen diese Gegenwart und so schmerzhaft der Anblick ist, wir dürfen den Blick nicht abwenden. Salgado tut noch mehr. Mit seinem Instituto Terra forstet er seit Ende der 90er Jahre Gebiete im Amazonas-Regenwald auf. Bislang wurden 2,7 Millionen Bäume gepflanzt. Als erster Fotograf bekommt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, eine Auszeichnung für seinen fotografischen Essay, den er vor 50 Jahren begonnen hat und bis heute fortschreibt.
Nicht nur in Bolivien ist heute gewählt worden, auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz. Dort konnten etwa 5 Millionen Menschen über das neue Parlament entscheiden. Der Nachrichtenüberblick mit Jens Riemer.
Die Wahl gewonnen hat trotz Verlusten die rechtskonservative SVP. Sie erreichte nach den Hochrechnungen rund 26%, gut 3 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Abstimmung. Stark zulegen konnten die Parteien, die sich für den Klimaschutz einsetzen, die Grünen und die Grünliberalen, die zusammen etwa 20% holten. Das Ergebnis wird voraussichtlich nichts an der Regierung ändern, die in der Schweiz traditionell von den größten Parteien gemeinsam gestellt wird. Beim Lufthansa-Konzern sind heute durch Warnstreiks der Flugbegleitergewerkschaft UFO etwa 100 Flüge ausgefallen, unter anderem in Köln, Berlin und München. Betroffen waren vor allem Passagiere, die innerdeutsche Verbindungen gebucht hatten. Der Warnstreik bei den Konzerntöchtern Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress soll um Mitternacht enden. Lufthansa nennt die Arbeitsniederlegung rechtswidrig. Das Unternehmen erkennt UFO nicht als Verhandlungspartner an. Im Libanon haben den vierten Tag in Folge viele Menschen den Rücktritt der Regierung gefordert. Die Demonstrationen sind eine Folge der schweren Wirtschaftskrise des Landes. Allein in der Hauptstadt Beirut protestierten heute Zehntausende gegen geplante Steuererhöhungen, Korruption und Vetternwirtschaft. Die libanesische Regierung kündigte angesichts der Massendemonstrationen Reformen an.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, in der den Schalkern heute die Tabellenspitze winkte. Eine Chance, aus der der Club allerdings so gar nichts machte, Andreas Keckel.
Ja, unterm Strich heißt Siebter statt Erster für den FC Schalke. 0:2 verlor das Team von David Wagner in Hoffenheim. Eine Partie, die eigentlich nie im Leben hätte verloren werden dürfen aus Sicht der Gäste. Dass es dennoch passiert ist, lag zum einen daran, dass es die Schalker derzeit selten bis gar nicht hinkriegen, ihre drückende Überlegenheit auch in Treffer umzumünzen. Und dann gab es dann noch heute einen jungen Mann auf der Gegenseite, der mehr Torgefahr ausstrahlte als die gesamte Schalker Belegschaft zusammen.
Ein Tor, eine Vorlage und das in nur 45 Minuten. Ilas Bebu war der Mann des Spiels beim Hoffenheimer 2:0-Sieg gegen Schalke.
Wie glücklich sind Sie heute? Beschreiben Sie mal Ihre Gefühle.
Ja, sehr glücklich. Ne? Ich meine, wir können jetzt hier einen Heimsieg feiern, ne? Mit der Mannschaft. Und das ist super für uns. Die drei Punkte sind immens wichtig und darauf wollen wir weiterhin aufbauen.
Erst zur Pause eingewechselt war es Bebu, der mit diesem unwiderstehlichen Antritt die Schalke Abwehr allein überrumpelte. Zunächst konnte Nübel noch parieren. Gegen Kramaric' Nachschuss war er machtlos. Bebus Tempo und Kramaric' Abschlussstärke zu viel für lange überlegene Schalker. Es war Kramaric' erster Saisoneinsatz, das Führungstor nach 72 Minuten, sein erster Torschuss.
This was my first,
es war überhaupt meine erste Verletzung, die mich so lange vom Platz ferngehalten hat in meiner Profikarriere, seit ich 18 bin. Es war nicht die schönste Zeit, aber ich bin jetzt glücklich und will jetzt einfach glauben, dass mein Knie gesund bleibt und ich jetzt einfach noch viel mehr Spiele mache. Die bessere Mannschaft in Sinsheim war eindeutig Hoffenheims Gegner, Schalke 04. Vorm Tor allerdings fehlte jegliche Konsequenz. Auch deswegen wurde es wieder nichts mit der ersten Schalker Tabellenführung seit 9,5 Jahren.
Das haben wir nicht gut zu Ende gespielt. Aber das ist ja nicht einfach nur dahergesagt, wenn wir sagen, wir lernen und wir arbeiten. Wir sind jetzt, keine Ahnung, 3,5 Monate zusammen. Da läuft noch nicht alles smoothie. Das ist mal Fakt. Dazu gehört Tore schießen auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir so weiterspielen, werden wir ganz sicher auch wieder Tore erzielen.
Anders ausgedrückt, Schalke hatte heute keinen Kramaric und schon gar keinen Ilas Bebu. Auch beim zweiten Tor startete Bebu in der eigenen Hälfte und war von Sané und Stamboli nicht mehr aufzuhalten. Bebus Tempo war der Schlüssel zum Hoffenheimer Erfolg.
Wenn das Spiel sich dann öffnet und da kommen mehr Raum auf den Platz, dann sehen wir auch, wie wichtig so ein Bebu ist für uns. Und hat schon eine sehr, sehr gute Vorbereitung durchgemacht, ein paar Monate sehr, sehr gut gespielt. Aber letzte Woche war er ab und zu ein bisschen platt, habe ich gesehen, nicht so frisch mehr.
Denn auch Ilas Bebu war zu Beginn des Jahres monatelang verletzt. Der Fitnessrückstand ist langsam aufgeholt. Mit Leistungen wie dieser heute wird Hoffenheim noch viel Spaß am 25-jährigen Angreifer haben. Bald dann sicher auch über 90 Minuten.
Was lange währt, wird ja bekanntlich endlich gut. So auch im Fall der Kölner. Am 8. Spieltag oder nach, für FC-Fans gefühlt endlosen 581 Tagen haben die Kölner heute ihren ersten Heimsieg gelandet. Noch dazu einen ergebnismäßig ziemlich klaren. 3:0 gewann der FC das Aufsteigerduell gegen Paderborn. Und während man feststellen muss, dass die Gäste in der Form von heute nicht ansatzweise reif für die erste Liga sind, dürfen sich die Kölner mal wieder über einen Nicht-Abstiegsplatz freuen.
Schon echt befreiend, dieses 3:0. Dieser erste Heimsieg seit März. Einfach echt umwerfend für den FC.
Wir haben jetzt einen Sieg errungen und der tut uns unheimlich gut, weil es seit langem hier in diesem Stadion nicht gewonnen wurde. Und es ist unser erster Heimsieg, es ist unser zweiter Sieg insgesamt erst. Aber es kann nur der Beginn sein.
Auch der Beginn des Spiels passt. Ecke Kainz, ein Hin und Her, ohne eine klare Aktion. Bis Terodde da ist und der Ball im Netz landet. Zweites Saisontor des Stürmers, glaubt er, glauben alle. Nur Schiedsrichter Gräfe nicht. Der hebt den Arm. Abseits. Der Kölner Keller wird aktiv, checkt alles nochmal, was eigentlich offensichtlich ist. Es ist nämlich kein Abseits, das Tor ist regulär. Köln führt tatsächlich durch Simon Terodes Treffer in der 9. Minute. Des einen Freud, des anderen Leid. Baumgart wirkt persönlich beleidigt von der Leistung seines Teams. Bei dem Pröger den ersten positiven Eindruck vermittelt, sein Freistoß schon sehr zielgerichtet, aber nicht genau genug. Der FC hat das Spiel weitgehend im Griff, offensiv aber auch nicht wirklich viel zu bieten gegen die schwächste Abwehr der Liga. Terodde in der 40. Minute keine neuen Glücksgefühle. Es bleibt beim wenig beruhigenden 1:0. Trotzdem, für Paderborn dringend Zeit, etwas zu ändern. Das Bemühen zu Beginn der zweiten Hälfte sichtbar. Oliveira Sousa prüft Horn, der den Ball gerade noch aus der Ecke fischt. Neue Hoffnung, die durch Holtmanns Fehler nur kurz anhält. Der Konter des FC ist schulmäßig. Direktes Spiel über Außen, über Schindler. Mit dem Blick und der Flanke auf Schaub. Nach einer knappen Stunde schlägt das Kölner Herz voller Glückseligkeit. Auch dank Gästekeeper Zingerle, der beim Kopfball von Schaub sehr unglücklich aussieht. Es ist das perfekte Beruhigungsmittel für dieses so wichtige Spiel.
Das sind natürlich auch die Spiele, die du gewinnen musst, und ja, um am Ende in der Liga zu bleiben.
Paderborn schafft es einfach nicht, seine Chancen zu verwerten. Lässt dem FC hinten dafür immer mehr Raum. Córdoba steht aber der Pfosten im Weg. Nur eine knappe Minute später ist es dann soweit. Die endgültige Erlösung der Kölner. Nach der Ecke von Risse trifft Borno zum 3:0, zum Befreiungsschlag, zum Paderborner K.O.
Ja, jetzt sind wir natürlich sehr weit abgeschlagen und wissen natürlich, dass der Weg nach oben schwer wird. Aber wir werden es weiter probieren. Nächste Woche geht's weiter und dann legen wir wieder los.
Immer noch kein Sieg. Erst ein Punkt. Paderborn muss sich steigern. Dringend.
Ja, und so sieht es jetzt aus, die Tabelle nach dem 8. Spieltag. Gladbach bleibt trotz der Niederlage gestern an der Spitze. Dahinter punktgleich Wolfsburg vor München und Dortmund. Leipzig und Freiburg auf den Europa-League-Plätzen, gefolgt von Schalke, Frankfurt und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hertha BSC vor Hoffenheim und Bremen. Köln auf Rang 15 jetzt vor dem Relegationsplatz, den Augsburg belegt. Mainz und Paderborn auf den Abstiegsrängen. Julia Görges hat die Titelverteidigung beim Damen-Tennisturnier in Luxemburg und damit den 8. Einzeltitel ihrer Karriere verpasst. Im Endspiel heute unterlag die Weltranglisten 26. der früheren French Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland in 2 Sätzen.
Auch am Abschlusstag der Europameisterschaften gewannen die deutschen Bahnradfahrer noch einmal eine Medaille. Bronze in Apeldoorn sicherten sich Theo Reinhardt und Maximilian Bayer im Zweiermannschaftsfahren. Das deutsche Duo fuhr sehr offensiv und lag durch einen zwischenzeitlichen Rundengewinn lange in Führung. Erst bei der letzten Sprintwertung zogen die punktgleichen Niederländer noch vorbei auf den Silberrang. Der EM-Titel ging an die Dänen Michael Mørkøv und Lasse Norman Hansen. Sprinterin Lea Friedrich verpasste als 4. im 500 Meter Zeitfahren eine Medaille knapp, war aber bei ihrer EM-Premiere mit gleich 3 Medaillengewinnen sehr erfolgreich. Gold holte die Russin Anastasia Wojnova.
Und damit flugs zu Donald Becker und dem Wetter. Was erwartet uns zum Wochenanfang?
Ja, noch ein bisschen Regen, aber nicht mehr ganz so schlimm wie heute. Im Westen und im Norden war es ja sehr verregnet. Im Süden und im Osten gab es 20 bis örtlich 24 Grad. Metzingen heute wärmster Ort in Baden-Württemberg. Und auf dem Vorschaufilm sehen wir, dass es immer noch regnen wird heute Nacht. Aber wir sehen auch, dass dieser Kringel, hier liegt das Tiefzentrum, morgen dann in Richtung Osten verschwindet. Das Regenband reißt so ein bisschen ab und auch im Südwesten hört der Regen auf. Und danach wird Hochdruckeinfluss unser Wettergeschehen bis zum Wochenende dominieren. Also morgen Vormittag dann noch kräftige Regen. Regenfälle vor allem im Norden an der Küste Richtung Niedersachsen. Diese Regenfälle werden sich dann langsam in Richtung Norden verabschieden. Und von Südwesten her wird es dann auch noch Regen geben im Tagesverlauf. Ich glaube, die Karten klemmen gerade, aber da kommen sie jetzt. Im Osten scheint die Sonne noch längere Zeit. Zum Nachmittag dann immer noch in der Mitte ein Streifen mit dichterer Bewölkung, aber kaum noch Regen. Zum Abend von Südwesten her wieder Verstärkung des Regens. Am meisten Sonne gibt es auch morgen von Sachsen bis nach Bayern bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Und der Trend für die nächsten Tage, Dienstag letzte Tropfen, ab Mittwoch dann eher goldenes Oktoberwetter, obwohl einige Nebelfelder im Süden auch schon mal ein bisschen länger durchhalten können.
Danke, Donald Becker, für die überwiegend schönen Aussichten. Jetzt empfehle ich Ihnen unbedingt noch Titel, Thesen, Temperamente, heute von der Frankfurter Buchmesse. Und wir, die Tagesthemen, sind morgen wieder für Sie da. Dann erwartet Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Ihm und Ihnen einen guten Start in die Woche. Und euch natürlich auch.